Wenn Liebe wehtut. Herzlich willkommen beim Podcast über die Schattenseiten der wohl eigentlich schönsten Sache der Welt. Tiefgründig, emotional und echt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist und ja, mir zuhörst. Die heutige Folge wird vermutlich ein wenig länger. Ich habe nämlich Anna zu Gast, die sich gerade in einer ganz schwierigen Zeit des Liebeskummers befindet und ja, sich per E-Mail an mich gewandt hat. Ich dachte gleich, dass ihre Geschichte auch so viele andere Menschen betrifft und deshalb freue ich mich so sehr, dass sie heute uns an ihrer Geschichte teilhaben lässt. Und wenn du nicht zum ersten Mal heute reinhörst, dann weißt du vermutlich, wie sehr es mir geholfen hat, mit anderen zu sprechen und ja, mich in ihren Geschichten wiederzufinden. Am besten lese ich dir einfach mal vor, was Anna mir unter dem Betreff Liebeskummer, der nicht aufhören will, geschrieben hat. Hallo liebe Jenny, ich höre mir jetzt seit ein paar Tagen deinen Podcast an. Jedes Mal, wenn der Podcast zu Ende ist, bittest du deine Zuhörer, sich an dich zu wenden, wenn sie dir ihre Geschichte mitteilen möchten. So, das tue ich nun. Ich bin 32 und habe mich vor einem Jahr von meinem Mann getrennt, weil ich sehr unglücklich war. Wir waren 16 Jahre lang zusammen. Kurz darauf lernte ich jemanden über Tinder kennen, verliebte mich unsterblich und wurde dann nach nur 3 Monaten eiskalt fallen gelassen. Ich muss vorab sagen, davor war ich eine starke, selbstbewusste Frau, stehe mitten im Leben, verdiene sehr gutes Geld, wusste immer, was ich will und bekam auch immer noch, was ich will, wenn ich hart daran oder dafür gearbeitet hatte. Nachdem ich die ganze Beziehung reflektierte, kam ich zu dem Entschluss, dass ich wohl mit einem Narzissten zusammen war, der mich idealisiert hatte, mir das gab, was ich brauchte und als ich immer wieder versuchte, auch meine Meinung kundzugeben, wurde ich emotional bestraft durch Schweigen, Abwertung und. Ich hielt es nicht mehr aus und zog mich etwas zurück, woraufhin ich eiskalt behandelt wurde und dann komplett ignoriert und abgewertet wurde. Ich weiß heute wie auch zu diesem Zeitpunkt, dass es das Richtige war und dass wir nicht zusammengehören. Aber ich leide so sehr unter diesem Liebeskummer, dass ich einfach nicht nach vorne schauen kann. Ich komme aus meinem Gedankenkarussell nicht raus. Das Ganze ist nun ein halbes Jahr her. Zwischenzeitlich hatten wir wieder Kontakt und das ganze Spiel begann von vorne, woraufhin ich wieder den Kontakt abbrach. Nun sitze ich wieder da und frage mich, was mit mir nicht stimmt und ob ich alles falsch gemacht habe. Er natürlich ignoriert mich. Diese Art des Verhaltens seinerseits verunsichert mich so sehr, dass ich alles in Frage stelle und nicht aufhören kann, an ihn zu denken. Ich hoffe, dass du meine Geschichte etwas nachvollziehen kannst und vielleicht bekomme ich ja eine Antwort von dir. Annas E-Mail hat mich ziemlich bewegt. Ich habe ihr auch gleich geantwortet, denn das Thema liegt mir aufgrund eigener Erfahrung sehr am Herzen. Leider wird der Begriff Narzissmus heute fast schon inflationär für alle Beziehungsarschlöcher verwendet, genauso wie plötzlich auch jede schlecht laufende Beziehung toxisch ist. Ich bin auch keine Psychologin und die meisten von euch vermutlich auch nicht. Daher ist es sowieso schwer, von der oder dem Narzissten zu sprechen, ohne jetzt eine genaue Diagnose vorliegen zu haben. Leider können die meisten Menschen nicht so richtig nachvollziehen, wie traumatisierend und schlimm so eine Beziehung mit diesen toxischen Menschen ist. Und auch Anna verurteilt sich ständig dafür, dass sie einfach nicht von ihm loskommt. Und Anna war nicht die Einzige, die mich in der letzten Zeit kontaktiert hat. Ich weiß wirklich nicht, was los ist, aber ich weiß nicht, warum lassen wir so viel mit uns machen? Wieso lassen wir zu, dass ein anderer Mensch uns so kaputt macht? Es macht mich immer traurig, all diese Nachrichten von euch zu lesen und ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast wenigstens ein bisschen helfen kann. Und deshalb auch nochmal danke an dich, Anna, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich wirklich so sehr, dass du hier bist.
Ja, hi, ich freue mich auch.
Ich habe ja gerade schon den Zuhörern deine E-Mail so zum Teil vorgelesen und mich würde jetzt natürlich interessieren, wie hat denn diese ganze Geschichte damals für dich angefangen? Also vielleicht fängst du mal bei Tinder an und erzählst dann, wie dein Stand heute ist.
Ja, sehr gern. Also im Prinzip ist es so, das muss ich auch vielleicht noch vorab sagen, ich komme aus einer 16-jährigen Beziehung, 10 Jahre davon verheiratet, habe auch 2 Kinder mit meinem Ex-Mann und habe mich Anfang des Jahres, letzten Jahres von ihm getrennt. Damit sind wir aber beide fein und das ist alles gut. Und dann begab ich mich auf die Suche quasi nach Erfahrungen und ich weiß noch nicht mal heute selber, was ich damals wollte. Ich wollte einfach mal was anderes machen und kannte halt eben auch nichts außer meine Ehe, die ich bis da geführt habe. Mhm. Also habe ich mich dann bei Tinder angemeldet, weil das ja heutzutage irgendwie gang und gäbe ist.
Das stimmt.
Ja, und habe dann tatsächlich ziemlich schnell, ich glaube 3 Tage hat es gedauert, dann hatte ich schon ein sehr, sehr interessantes Match mit Ben und es fing alles wirklich super schön an. Also ich war, wie gesagt, 3 Tage bei Tinder angemeldet, hatte dazwischen einige Matches, aber das war irgendwie alles recht oberflächlich und nicht, es hat mich nicht so angesprochen. Und dann kam Ben. Und Ben war sehr interessant, sehr kommunikativ und hat mich direkt in seinen Bann gezogen, wie auch immer er das geschafft hat, aber es hat funktioniert. Und
Kannst du das irgendwie noch mal so beschreiben? Also, was hat dich an ihm so fasziniert? War er sehr wortgewandt? Hat er dir viele
ja.
Komplimente gemacht? Oder was genau hat er gemacht, dass du so gecatcht warst, sag ich mal?
Genau, sowohl als auch. Also er schrieb anders als andere. Er konnte gut schreiben, er war wortgewandt. Im Nachhinein erklärt sich das natürlich dadurch, dass er studierter Philosoph war und halt einfach wusste, wie er zu schreiben hat. Und er, ja, Komplimente waren von Anfang an da und das nicht zu wenig. Und man muss sich halt irgendwie vorstellen, wenn man nach so einer langen Beziehung kommt oder aus so einer Ehe und dann auf einmal so auf so jemanden trifft, fühlt man sich natürlich ja auch extremst bestätigt. Klar, und ich muss zugeben, es hat mir unheimlich geschmeichelt und ich fand ihn dann direkt toll und gut. Und wir haben dann ziemlich schnell telefoniert auch miteinander. Das hat auch gematcht. Und dann hat es aber allerdings noch 2 Wochen gedauert, bis wir uns das erste Mal gesehen haben. Bedingt auch dadurch, dass ich halt einfach selbstständig bin, viel arbeite, die 2 Kids habe und, kam es nicht ganz so schnell zu einem Treffen. Ja, und nach 2 Wochen haben wir uns dann das erste Mal gesehen, genau das Gleiche, es hat sofort gematcht. Wir hatten in dieser Zeit, in diesen 2 Wochen, wo wir nur geschrieben haben, sehr intensive Gespräche, da sind wir schon sehr tief auch ins Detail gegangen, auch mit Vergangenheit und etc. pp. Also ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt mit ihm. Wir hatten dann quasi unser kleines eigenes Ding laufen. Und zwar hatte ich mal auch Spaß gesagt, er ist recht groß. Also er ist fast 1,95 oder so, 1,93 war er. Und ich bin 1,64, also deutlich kleiner. Und das hat mich extrem, also ich finde das extrem anziehend, wenn Männer groß sind. Das ist so meine kleine Schwäche. Und das fand ich an ihm echt gut. Und dann hatten wir unser kleines Ding laufen. Und dann habe ich mal auch Spaß gesagt, nee, er meinte dann auch Spaß, wenn wir uns das erste Mal sehen, hebe ich dich hoch. Und ich war erstmal so, okay, interessant. Und was passiert dann? Dann küsse ich dich oder was? Und der so, ja, es wird sich dann zeigen. Und genauso war dann unsere Begegnung. Also wir haben uns dann das erste Mal gesehen, uns in den Arm genommen, er hat mich hochgehoben und ich habe ihn geküsst.
Das klingt
Und
ja
so,
erstmal so richtig nach Hollywood
das ist
anfangen.
so richtig toll. Also es war tatsächlich zu schön, um wahr zu sein. Die ganze Zeit dachte ich, es kann doch nicht sein, dass ich so viel Glück jetzt habe. Und ja, ich habe es aber natürlich auch genossen in dem Moment.
Ja, na klar. Also vor allem nach ja 16 Jahre Ehe und dann geht man einen neuen Schritt, man ist mutig und dann kommt jemand und man denkt, okay, jetzt macht alles einen Sinn. Jetzt weiß ich,
Richtig.
warum das andere aufhören musste, damit was viel Schöneres beginnen kann. Ja.
Richtig, genau. Und auch die Tatsache einfach, dass ich habe ja auch schon, wie gesagt, 2 Kinder, die sind jetzt mittlerweile schon ein bisschen größer, aber dennoch jemanden auch direkt zu finden, der damit kein Problem hat. Und es war halt einfach irgendwie alles sehr schön. Also es war einfach perfekt. Ja, und so fing das an und wir hatten dann eine sehr, sehr schöne Zeit vorerst. Gab super schöne Momente. Er hat mich wirklich die ganze Zeit idealisiert und fand mich ganz toll. Ich ihn natürlich auch. Wir sind nach unserer ersten Begegnung 3 Tage später schon zusammen in den Urlaub gefahren.
Wow.
Ja, und auch das super schön. Also schöner hätte es nicht laufen können.
Und wahrscheinlich auch ganz viele Zukunftspläne und alles schon.
Genau. Das begann schon recht schnell, dass gerade, also von ihm viel, viel mehr als von mir aus.
Heute weiß ich, dass das eine absolute Red Flag ist, wenn jemand schon direkt anfängt, über die Zukunft zu reden und wenn alles so unglaublich schnell auf einmal geht, dann sollten schon alle Warnzeichen angehen, auf jeden Fall.
Richtig, und ich habe mich ja auch nach dieser Beziehung sehr viel mit diesem Thema beschäftigt. mit Narzissmus und allem dem, was so dazugehört. Und heute würde ich solche Dinge erkennen, aber zu diesem Zeitpunkt war ich einfach nicht gebrieft genug. Ich habe mich in meinem Leben noch nie mit sowas beschäftigt und ich hätte diese Red Flag niemals erkannt.
Aber ich kann dir sagen, ich habe es irgendwann für mich erkannt in meiner narzisstischen Beziehung. Aber man will es nicht wahrhaben, weil man immer noch nach Gründen sucht, warum der andere doch kein Narzisst ist und warum das ja nicht ganz so stimmt. Das heißt, selbst wenn man es weiß, hält es einen nicht unbedingt davon ab. Das ist das Traurige.
Ja, richtig, genau. Und im Laufe unserer Beziehung kam es auch immer mal wieder dann zu Punkten, wo ich sehr stark dann an mir gezweifelt habe und an dieser Beziehung oder dieser Partnerschaft, so dass ich irgendwann dann gerade aus diesem Grund verstanden habe, so jetzt muss was passieren, ne? Und dann habe ich ja auch den Schlussstrich gezogen.
Aber wie war das denn nach dem Urlaub? Also, da war noch alles schön. Wann fing das denn das erste Mal oder wie ging es denn weiter? Wann wurde es dann irgendwie seltsam für dich?
Ich kann dir gar nicht mehr genauen Zeitpunkte beschreiben. Daran erinnere ich mich nicht so zu 100%. Wir waren insgesamt 3 Monate miteinander beschäftigt, bis es dann zu Ende war. Also es war eine recht kurze Zeit, aber eine sehr intensive. Ich weiß nur, dass er ziemlich schnell, also ich glaube, das war ziemlich direkt nach unserem Urlaub, hast du es schon gesagt, hat, dass er sich in mich verliebt hat. Ich meine, ich fand den auch ganz, ganz toll, aber das war für mich viel zu früh. Und ich konnte das auch noch gar nicht erwidern. Ich konnte nicht, weil ich es nicht gefühlt habe. Ich habe schon eine sehr enge Verbindung gefühlt und ich hatte schon extreme Gefühle für ihn. Aber mir war es einfach noch zu früh, das zu erwidern.
Was ja die gesunde Variante ist, muss man ja mal so fair sagen.
Genau. Und ich war eher ein bisschen erschrocken, dass es so schnell von ihm kommt und habe mich da auch geschmeichelt gefühlt, ganz klar. Aber ich habe ihm auch zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel gesagt, dass ich noch nicht so weit bin, sowas zu sagen. Und das fand er zum Beispiel dann halt natürlich nicht gut, ne? Und ich würde behaupten, dass es so damit begonnen hat, ne? Dass Momente, in denen er sich wahrscheinlich mehr Bestätigung gewünscht hätte von mir, ich eher zurückhaltender war. Und dann fing es an, dass er dann Dinge abwertete oder mich anfing schlechter zu behandeln, aber gleichzeitig wieder auch richtig gut sein konnte. Also das war so ein seltsamer Mix aus, ich habe dich heute lieb, aber morgen finde ich dich doof.
Und wahrscheinlich war es immer dann, wenn du dich zurückgezogen hast, dann wurde er wieder lieb, weil er Angst hatte, dich jetzt zu verlieren.
Im Grunde schon, genau. Diese Art von Abwertung. Es war dann halt irgendwann so, dass ich dann selber überlegt habe, okay, ist das jetzt richtig von mir? Sollte ich mich doch anders verhalten? Und ich war dann so verunsichert und habe dann irgendwann halt versucht, auch ihm alles recht zu machen. Hauptsache, dass er halt nicht beleidigt ist.
Ich hatte immer das Gefühl, wie so auf Eierschalen zu laufen. Man muss immer aufpassen.
Genau. Das hat dann auch ziemlich schnell sehr intensive Form angenommen, sodass ich wirklich immer aufpassen musste, was schreibe ich jetzt, was sage ich jetzt? Halt mich lieber zurück oder doch nicht. Ich war so verunsichert nach einer Zeit, und bis heute weiß ich nicht, was ich da hätte anders machen können oder müssen, damit das funktioniert. Aber irgendwie war alles falsch.
Aber das ist genau das. Das ist ja schon der Fehler. Du hast dich gefragt, was du machen musst, dass es funktioniert. Und in einer gesunden Beziehung musst du dir darüber keine Gedanken machen, weil es einfach funktioniert.
Richtig,
So,
richtig.
das ist es ja. Aber was mich noch interessieren würde, wie hat er dich denn abgewertet? Also, wie hat er das gemacht?
Also ich möchte nicht ganz so gerne so richtig ins Detail gehen, weil ich gerne ein bisschen anonym bleiben möchte aufgrund meiner selbstständigen Tätigkeit. Aber ich kann oberflächlich ein bisschen darüber erzählen. Zum Beispiel hat er mich dann, wenn ich nicht pariert habe, wie er das wollte, hat er mich dann einfach ignoriert, hat mir nicht mehr geantwortet oder hat ja dann irgendwie 2, 3 Tage nicht mit mir gesprochen. Und nach dieser Zeit meldet er sich dann wieder und dann war wieder alles gut, als wäre nie was gewesen. Also solche Dinge. Ich kann ein konkretes Beispiel erzählen. In dieser Zeit war ich für einen Kurztrip mit einer Freundin in einem anderen Land. Wir sind quasi losgeflogen und mit der Ankunft dort bekam ich eine Nachricht von ihm. Ihm ging es nicht gut. Er steckt gerade in einer depressiven Phase und er bräuchte jetzt erstmal Zeit für sich. Das bekam ich dann, als ich dort gelandet bin. Und ich schrieb ihm dann, okay, was ist los? Erzähl mir das. Ich bin trotzdem für dich da, auch wenn ich jetzt gerade nicht im Land bin. Du kannst mir alles sagen und wenn ich dir helfen kann, sag es einfach. Ja, und dann kam nur noch, ich brauche jetzt Zeit für mich und es ist alles gut, mach dir keine Sorgen. Und dann hörte ich nichts mehr von ihm.
Ich kenne das und das ist so krass, das zu hören.
Und das ist so unglaublich. Dass ich, also ich konnte das Wochenende natürlich nicht genießen.
Genau, und das ist genau der Punkt. Das ist ja das, was dahinter steckt, dieses dem anderen jetzt irgendwie das noch vermiesen und ich kriege jetzt keine Aufmerksamkeit mehr. Das ist so typisch.
Richtig, und als ich dann zurück war, meldete er sich wieder. Er wusste ja klar, wann ich wieder da bin. Und dann war wieder alles, als wäre nichts gewesen. Und zu diesem Zeitpunkt damals war ich einfach, und ich bereue es so sehr, weil ich mich sehr verstellt habe für ihn. In diesem Zeitpunkt war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, du akzeptierst das jetzt einfach, was passiert ist, weil du willst ja keinen Streit und du bist froh, dass er wieder mit dir redet. Und heute weiß ich, dass es das Falscheste war, was ich hätte tun können, weil ich mich einfach komplett für ihn aufgegeben habe. Damals, zu dem Zeitpunkt, war ich einfach nur froh, dass er sich wieder gemeldet hat. Das hört sich total paradox an, aber in diesem Moment habe ich einfach nicht anders gewusst zu reagieren.
Ich finde das auch so krass. Immer wenn ich dann ignoriert wurde und danach war dann wieder alles gut, ich habe mich nicht mal getraut zu sagen, hey, wir haben da noch was offen, weil ich einfach so froh war, dass einfach wieder alles gut ist, dass ich dann auch so getan habe, als wäre nie irgendwas gewesen.
Richtig, genau richtig. Also genau so habe ich mich die ganze Zeit gefühlt. Und solche Sachen kamen bei uns dann immer häufiger vor. Und dass er mich dann einfach extrem verunsichert hat. Zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht genau sagen, was ich mache beruflich, aber auf jeden Fall, ich bin Unternehmerin und verdiene auch ein bisschen was an Geld. Und klar, kann mir natürlich dadurch auch hier und da was leisten, auch spontan. Und er ist halt finanziell gesehen wirklich deutlich unter meinem Niveau gewesen, was mich jetzt nicht gestört hat und ihn anscheinend, so wie er es immer gesagt hat, auch nicht. Aber das wurde dann doch tatsächlich irgendwann zu einem Problem. Er hat mich zum Beispiel immer idealisiert und hat gesagt, er findet das so toll, dass ich so erfolgreich bin, dass ich das so toll mache und so eine Leidenschaft dafür habe. Und der hat das dann auf ein hohes Podest gestellt und dann fing er an, es abzuwerten, indem er sagte, aber immer so stupide und nebenbei, noch nicht mal aus einem Streit heraus, sondern wirklich manchmal einfach nebenbei, sagte er so Sachen wie, das kann gar nicht sein, du bist bestimmt eine Verbrecherin. Also solche Erniedrigungen, aber so, dass man sich selbst ja in Frage stellt. Man denkt, wie kommst du jetzt darauf? Ne? Was habe ich denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Also solche Dinge sind dann halt immer wieder passiert. Und das kann nicht sein, dass du da und damit so viel Geld verdienst. Oder also ich weiß nicht, was er damit bezwecken wollte, dass ich ihm, keine Ahnung, meine Konten offenlege, damit er sieht, was da wirklich los ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich das sehr nach Beleidigung angefühlt, aber ich habe es dennoch hingenommen. Genau, also solche Dinge sind halt immer zwischendurch passiert und immer intensiver und immer häufiger und ja.
Was war denn für dich der ausschlaggebende Punkt, dich mit dem Thema Narzissmus zu beschäftigen?
Das war tatsächlich erst, nachdem ich den Schlussstrich gezogen habe.
Genau, vielleicht erzählst du das erstmal. Wie ist es denn zu dem Ende dann gekommen?
Das war auch ähnlich wie mit diesem Urlaub mit meiner Freundin. Da stand nämlich der nächste Urlaub an, der Sommerurlaub. Und den habe ich mit meinen Kindern geplant. Und wir waren verabredet, das Wochenende bevor ich fahre, dass wir uns auf jeden Fall sehen, weil wir uns ja dann erstmal nicht sehen. Soweit, so gut. Und dann fing das Theater genau eine Woche vorher an, dass ich ihm quasi nichts mehr recht machen konnte. Heute war alles gut und am nächsten Tag schrieb er so Sachen wie, du verhältst dich komisch, was ist los, es ist alles irgendwie seltsam. Einfach aus dem Nichts heraus. Es gab noch nicht mal einen Grund dafür. Und wenn ich ihn gefragt habe, was ist denn passiert, was habe ich denn jetzt falsch gemacht, dass du jetzt irgendwie denkst, es wäre irgendwas, kamen dann so Sachen wie, ja, du hast nichts falsch gemacht, das liegt an ihm und nicht an mir. Er ist er kann sich, dann fing er an, er kann sich nicht so öffnen und das nicht irgendwie so genau sagen. Also es war super seltsam. Und es war eine Woche, bevor ich wegfahren wollte.
Und sie schaffen es auch immer, durch irgendwelche Nachrichten aus dem Nichts einen dazu zu bringen, dass man sich rechtfertigt.
Richtig. Und ich habe ja auch eben erzählt, am Anfang unserer Begegnung waren wir uns schon sehr vertraut. Und da habe ich ihm schon hier und da Geheimnisse anvertraut. Mhm. Auch aus zum Beispiel aus meiner Ehe oder aus anderen Begegnungen, die ich hatte. Und dann kam sowas dann zum Vorschein, dass er dann so Sachen sagte, ja, mich willst du ja eh nicht, du willst den und den. Mhm. Einfach so aus dem Nichts. Und ich fragte ihn dann, ich sagte ihm sogar noch, das ist so lächerlich, wie kommst du denn jetzt darauf? Ich bin mit dir zusammen, warum soll ich denn das und das noch wollen?
Es ist Bestätigung, ganz klar, Bestätigung.
Meinst du, das ist
auf jeden
Fall eine Sucht nach Bestätigung?
Das ist ja, also bei Menschen mit narzisstischen Zügen oder Narzissten, die brauchen ja die ganze Zeit diese Bestätigung und die Anerkennung. Die haben ja selbst überhaupt gar kein Selbstwertgefühl. Und das ziehen sie ja aus diesen ganzen toxischen Beziehungen, ja. Sie heben erst den anderen total in den Himmel, dass der sich dann super verliebt. Und dann werten sie den ab, weil sie selbst ja nicht... weil sie selbst diese Abwertung brauchen, um sich selbst zu erheben, sag ich mal. Und zwischendrin brauchen sie immer wieder die Bestätigung, ist der andere noch bei mir? Liebt der andere mich noch? Habe ich den noch in meinen Fängen? Das ist ja genau das, was da passiert.
Also meine Erklärung zwischendurch war, als ich diese Beziehung quasi reflektiert habe, habe ich mir das so versucht zu erklären, dass es muss jemand anderes neben mir gegeben haben, mit dem er in Kontakt war, damit er in Kontakt war, sodass ich das Gefühl hatte, dass er mich manchmal auf Abstand halten musste, damit er Zeit für diese andere Person hatte. Ich konnte das nie wirklich, also ich habe mich während unserer Beziehung nicht damit beschäftigt. Hätte ich das getan, hätte ich vielleicht das ein oder andere auch noch rausgefunden, aber ich habe es nicht getan. Und erst danach wurden mir durch viele seiner Verhaltensweisen wurde mir einfach bewusst, vielleicht, wodurch er das gemacht hat. Die eine Erklärung, wie du jetzt gerade sagst, es könnte natürlich sein, dass er immer nur Bestätigung gebraucht hat, was auch ziemlich logisch klingt. Aber ein anderer Grund, glaube ich sogar, dass mittlerweile ganz fest, dass er oder gerade Narzissten, wirklich solche Narzissten, wie er es ist oder war, diese Bestätigung, wenn sie die von einer Person nicht bekommen, die definitiv von jemand anderem suchen müssen. Und mein Bauchgefühl sagt mir einfach, da muss noch was gewesen sein. Wie auch immer. Auf jeden Fall in dieser Woche vor meinem Urlaub hatten wir quasi wirklich täglich ein On-Off, heiß und kalt und distanzieren und dann, du bist doch ganz toll. Einmal haben wir sogar telefoniert und dann hatte er ein T-Shirt, was ich getragen habe, als ich bei ihm war. Sagt er, hätte es noch nicht gewaschen und er liegt jetzt da und riecht da dran und vermisst mich. Und am nächsten Tag schrieb er wieder, irgendwas stimmt mit dir nicht. Das war so ein, ja, ich habe es einfach nicht verstanden.
Das ist halt oft so, dass die Dinge tun, die man einfach mit gesundem Menschenverstand nicht versteht. Aber man reagiert immer drauf und das ist das, was sie wollen. Sie brauchen diese Reaktion. Und ich meine, in dem Moment, wo er dir unterstellt, dass er dir nicht mehr wichtig ist, was machst du denn dann? Du fängst an, dich um den anderen zu bemühen. Du sagst aber doch und suchst lauter Gründe, warum das ja so nicht ist. Und das ist ja sozusagen für den anderen total die Bestätigung.
Ja, der Meinung bin ich definitiv auch. Und also was mich am meisten halt einfach gestört hat in diesem Moment, dass ich nicht wusste, was ich tun soll. Ich war überfordert mit der kompletten Situation, weil ich mich nicht mehr getraut habe, irgendwas zu sagen, weil er ja dann noch mehr ausgerastet wäre und mich vielleicht hätte nie wiedersehen wollen. Also das war meine größte Angst in diesem Moment.
Hast du nie gedacht, dass du ihn vielleicht nicht wiedersehen willst?
Ja, nachdem er das dann, ich erzähle mal weiter, ja. was dann passiert ist. Wir waren ja für dieses Wochenende verabredet und den Abend davor, also den ganzen Tag ignorierte er mich dann. Den Abend davor schrieb er mir noch, er wüsste nicht, was mit dem Wochenende ist, er überlegt sich das noch, er meldet sich aber bei mir. Ja, so hat er mich dann quasi ins Bett gehen lassen. Am nächsten Morgen, wo wir eigentlich verabredet waren, kam eine ellenlange WhatsApp-Nachricht mit 6 Optionen, die ich hatte. Und ich lüge nicht, es waren wirklich 6 Optionen. Es war sogar unterteilt von A bis F. Option, die ich in Bezug auf ihn jetzt zu wählen hätte. Aber das Paradoxe an der ganzen Sache ist, dass nach diesen sechs Optionen die Erklärung kam, dass aber nur eine davon für ihn in Frage kommt.
Was war denn die Option, die er wollte?
Die Option, die er wollte, war, ich fahre jetzt erstmal in den Urlaub mit meinen Kindern und wir begegnen uns danach neu.
Nein, das habe ich so oft gehört, immer wieder. Dann war 2 Wochen Funkstille und dann wurde ich wieder kontaktiert und dann hieß es, ja, aber wir können uns nur treffen, wenn wir einfach nochmal alles löschen und nochmal von neu beginnen. Und das kam so oft vor. Und ich dachte jedes Mal, wie kann das denn? Also man kann doch nicht vergessen, was vorher war.
Ich war total baff. Ich wusste gar nicht, also vor allem habe ich versucht, ja zu verstehen, warum macht er das? Deswegen sagte ich auch eben, ich glaube, da war irgendwas noch neben mir, dass er ja bereit war, quasi mich für 2 Wochen einfach zu ignorieren. Weil wenn er die Bestätigung ja nicht von mir kriegt, braucht er sie von jemand anderem. Also ich glaube schon, dass da eine andere Frau im Spiel war. Das ist mein Bauchgefühl einfach. Und aus diesem Grund konnte ich das auch nicht akzeptieren. Und ich habe ihm ich habe ihm geschrieben, dass ich seine Reaktion absolut nicht nachvollziehen kann und dass ich das alles total lächerlich finde. Und vor allem fand ich es ganz schlimm, dass wir das alles über WhatsApp ausgetragen haben. Und ich habe ein persönliches Gespräch verlangt. Mhm. Da ist er erstmal nicht so ganz drauf eingegangen, aber ich habe gesagt, so, wir müssen auf jeden Fall persönlich darüber reden, anders funktioniert das nicht. Und er wohnt ein bisschen weiter weg von mir. Also ich bin 130 Kilometer an diesem Tag noch zu ihm gefahren. Das Gespräch, muss ich sagen, ich war so unter Druck, unter Stress, dass ich hatte so eine extreme Angst zu sagen, was ich wirklich fühle, so dass ich am Ende versucht habe, das alles irgendwie abzutun mit, ja, es ist okay, wir machen so, wie du willst. Mhm. Also es war wirklich für mich, ich war einfach so überfordert damit und hatte Angst einfach ihn zu verlieren und habe dann einfach gesagt, ja, okay, wir machen das quasi so, wie du das möchtest. Ja, und dann haben wir irgendwann angefangen, uns zu küssen und es wurde dann auch ein bisschen intensiver. Und kurz bevor wir vor dem eigentlichen Akt waren, musste ich irgendwie, ich hatte das Bedürfnis zu reagieren und ich fragte ihn wirklich kurz davor, wir hatten schon quasi halb unsere Klamotten aus und ich fragte ihn, was das zu bedeuten hat, dass er jetzt quasi wieder, also dass er jetzt mit mir schlafen möchte und ob er mich danach nach Hause schickt, weil wir waren ja ursprünglich für dieses Wochenende verabredet. Mhm. Und dann schaut er mir in die Augen und du glaubst es mir nicht und da habe ich das erste Mal wirklich etwas Böses in seinen Augen gesehen. Er sagte mir eiskalt und ohne mit der Wimper zu zucken, ja, ich schicke dich danach nach Hause. Und du musst dir vorstellen, wie verletzend das in diesem Moment sein kann, wenn du so etwas...
Aber wie hast du darauf reagiert? Also hast du
ich musste mich sehr beherrschen. Mir kamen auch 1-2 Tränchen, aber ich habe mich echt beherrscht und ich fragte ihn dann darauf, warum... Also wirklich ein ganz trockenes, warum schickst du mich weg? Und er sagte, ich lass mir von dir nichts aufzwingen.
Oh,
ja. Und seine Worte konnten echt extremst verletzen. Ich habe mich nie mit sowas beschäftigt. Und jetzt, heute weiß ich, dass Worte so verletzend sein können. Ja, in dem Moment habe ich dann nur noch reagiert. Ich habe gesagt, okay, wenn das so ist, dann werde ich jetzt auf jeden Fall gehen. Ich habe dann auch meine Sachen genommen und ich habe ihm gesagt, wenn ich jetzt aus dieser Tür rausgehe, ist unsere Beziehung auf jeden Fall beendet. Und er antwortete dann nur ganz, ich sage jetzt mal frech, richtig frech, du beendest die Beziehung ja nur, damit du jetzt irgendwo rumvögeln kannst. Das waren seine Worte.
Okay.
Ja, und dann habe ich ihn noch zum Abschied umarmt, ihm alles Gute gewünscht und bin gegangen. Und seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen.
Und er hat sich auch nie wieder gemeldet?
Doch, an dem gleichen Abend schrieb er mir noch, dass er mir von Herzen dankt. Einfach so, er dankt mir von Herzen. Also einfach nur, um mich nochmal zu verwirren.
Ja genau, das kenne ich auch. Aber hast du darauf nochmal geantwortet?
Ich habe darauf geantwortet, ich danke dir auch von Herzen. Und 2 Tage später habe ich ihn blockiert, ihn gelöscht. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen. In dieser E-Mail... fragte er, warum ich ihn blockiert habe. Und ich erklärte ihm, dass alles, was da passiert ist, ich nicht verstehen kann und Abstand brauche. Und dann hat er noch mal ein bisschen ausgeholt mit, ich würde agieren wie alle anderen und er hatte alles ja nicht so gemeint und ja, also hat natürlich wieder mir so ein schlechtes Gewissen gemacht und ich hatte danach nach diesem E-Mail-Kontakt nochmal ein richtig schlechtes Gewissen und dachte, jetzt hast du wirklich Mist gebaut und was machst du jetzt, wie machst du das wieder gut? Bin dann echt mit extremen Bauch- und Kopfschmerzen mit meinen Kindern in den Urlaub gefahren. Mir ging es auch danach richtig mies, weil ich unter der Trennung sehr gelitten habe, auch wenn ich sie quasi selbst wollte. Aber es hat den Unterschied eigentlich nicht anders gemacht, als wenn ich verlassen worden wäre. Weil auf diese Art sich zu trennen war extrem schmerzhaft.
Wie lange ist das jetzt her?
Dass ich quasi gegangen bin, das war Ende Juli. Dann hatten wir, und er war anscheinend so beleidigt, dass ich ihn blockiert habe, dass er mich ab diesem Zeitpunkt komplett ignoriert hat. Er hat mir mit ein paar Mal E-Mails hin und her geschrieben und dann hat er angefangen, mich einfach komplett zu ignorieren. Wir hatten noch Klamotten voneinander, die ich ihm irgendwann zugeschickt habe. Und er hat mir dann auch meine zugeschickt. Und dann kam noch eine letzte E-Mail von ihm und die möchte ich dir auch gerne vorlesen, damit du so ein bisschen verstehst, wie seine Art war zu schreiben. Es kam wirklich diese eine letzte E-Mail, die hätte auch, also ich finde, er hätte sich die auch sparen können, weil das eh klar war, dass wir uns wahrscheinlich nicht mehr sehen. Also schrieb er, hallo, deine Nummer habe ich gelöscht. Verzeihung, dass ich in dein Leben trat. Danke für die Momente. Wir werden uns nie wiedersehen. Das weißt du wie auch ich. Vergessen werde ich nichts. Auch deine E-Mail lösche ich. Danke und alles Gute. Ja. Das war sein Abschied quasi. Und mir einfach, also ich weiß, dass er mich damit einfach nur nochmal verletzen wollte. Und das hat er auch geschafft.
Und er hat natürlich auch weiterhin wieder eine Reaktion erwartet. Das ist es.
Ja, und darauf habe ich nicht mehr reagiert. Ich habe es geschafft, ganze 8 Wochen nicht zu reagieren. Und irgendein innerer Teufel in mir hat es dann doch getan. Nach 8 Wochen habe ich ihm geschrieben, ein Zweizeiler, in dem ich geschrieben habe, danke für deine freundlichen Worte, auch ich wünsche dir alles Gute. Ja, und das war der Moment, wo wir wieder Kontakt hatten.
Oh, genau, das ist so typisch. Es ist wie im Buch, wirklich wie im Buch.
Ja, und da ist mir, oder heute ist mir auch wieder klar, dass ich einfach in Bezug auf ihn nie stark genug war, um ihm zu trotzen. Und ich bin es immer noch nicht und ich arbeite auch immer noch sehr stark daran, um das zu schaffen.
Aber habt ihr heute noch Kontakt?
Wir haben jetzt wieder seit ein paar Wochen keinen Kontakt mehr. Ich habe den Kontakt wieder abgebrochen, weil wir haben uns nicht getroffen, aber wir haben geschrieben. Sehr viel in der Zeit jetzt. Und wir haben auch sehr freundlich und sehr normal miteinander kommuniziert. Und ich habe wirklich ein ganz kleines bisschen gedacht, wir könnten vielleicht wirklich Freunde werden. Aber vielleicht habe ich mir das auch eingeredet, weil...
Okay, eine Frage habe ich direkt. Warum willst du mit so jemandem befreundet sein?
Ja, das ist ja der Punkt. Ich glaube, das habe ich mir eingeredet, weil ich einfach den Kontakt wollte. Weil ich ihn einfach so sehr vermisse oder vermisst habe. Und ich habe mir eingeredet, dass eine Freundschaft besser ist, eine Freundschaft, die nicht gesund ist, dass die besser ist, als gar nichts zu haben. Also das verstehe ich heute halt auch.
Es ist ja wie eine Sucht. Also diese Menschen, die lösen in einem diese krasse Sucht aus. Und man sehnt sich so sehr nach diesen tollen Momenten, weil gerade bei narzisstischen Beziehungen sind ja die tollen Momente so übertrieben schön. Die sind nicht einfach schön, sondern die sind übertrieben schön. Und deswegen sehnt man sich genau nach diesen Momenten. Das ist entweder total beschissen oder es ist einfach unfassbar schön. Und das übertrifft alles. Und man nimmt die ganzen Scheißzeiten in Kauf, nur um diese eine schöne Sekunde zu haben. Und danach ist man süchtig. Das ist es ja. Das ist das Problem.
Genau, richtig. Und ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, ich könnte da irgendwie über alles hinwegsehen oder dem trotzen. Und ich wäre stark genug, um seine narzisstischen Züge nicht auf mich wirken zu lassen. Aber in diesem Kontakt, den wir jetzt wieder hatten, der war dann auch erst ganz, ganz schön und sehr intensiv und ganz toll. Und ich habe mich wieder gut gefühlt damit. Und dann fing es halt an, dass er dann wieder mich ignorierte und mir auch meine Nachrichten nicht antwortete. Oder wir hatten derweil auch mehrere Treffen verabredet, die er immer kurz vorher abgesagt hat, aus banalen Gründen. Und ja, das letzte Treffen, was wir eigentlich dann verabredet haben, hat er auch einen Tag vorher abgesagt mit der Begründung, er hätte schlechte Laune. Und das hat mich so getriggert, dass ich dann wieder den Schlussstrich gezogen habe. Dann habe ich ihm geschrieben, ich möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben, aus der Emotion heraus, ne? Und ihm bitte, sich nie wieder bei mir zu melden, und er soll mich bitte in Ruhe lassen. Er tut mir nicht gut und er muss das nicht verstehen, aber ich möchte es ihm auch nicht erklären. Aber ich brauche ihn nicht quasi. Ne? Das habe ich ihm geschrieben und habe auch keine Antwort darauf bekommen, bis heute nicht. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich wieder versuche, alles zu verarbeiten und das Gefühl habe, dass es ihm eigentlich total egal ist. Und das triggert mich noch 10-mal mehr. Verstehst du das?
Auf jeden Fall. Also ich kann dir sagen, ich habe das Ganze 7 oder ich glaube 8-mal gemacht mit dem, ja, ich will dich nie wiedersehen. Wir haben uns ständig blockiert, wieder entblockiert. Und also ich habe es auch immer wieder geschafft, den Absprung zu schaffen. Aber ich bin immer wieder zurück in diesen toxischen Kreislauf. Und ich weiß, also bei mir war es ja so, dass es auf ziemlich, ziemlich krasse Weise geendet ist. Also so krass, dass ich dann am Ende, es ging nicht mehr zurück. Und aber dass das Schlimme ist, man weiß das, und du bist jetzt auch an dem Punkt, dass du eigentlich weißt, das Beste für dich wäre, da einen kompletten Cut drunter zu machen. Aber ich weiß genau, wenn er sich bei dir melden würde und wieder mit schönen Worten, dann wärst du wahrscheinlich genau wieder drin.
Ja, und das ist das, woran ich sehr, sehr, sehr stark versuche zu arbeiten. Und auch sowas hier wie meine Geschichte hier zu erzählen, das hilft mir unheimlich, oder mich mit anderen auszutauschen.
Aber weißt du, was die einzige Lösung ist, die du machen kannst?
Das wäre?
Komplett überall blockieren. Per E-Mail, per Handy, alles, was geht, blockieren. Weil die Sache ist, wie soll es denn weitergehen? Selbst wenn er sich wieder meldet, dann wird es wieder 3 Wochen schön sein und dann wird er dich wieder abwerten. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, willst du das?
Nein, das alles will ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, warum ich es nicht schaffe, ihn zu blockieren. Vielleicht ist es auch das Gefühl, dass er nicht wissen darf, dass es mir nicht gut geht. Verstehst du, was ich meine? Ich habe manchmal das Bedürfnis, dass er gar nicht weiß, dass ich so sehr darunter leide. Und wenn ich ihn blockieren würde, würde ich ja wieder eine Reaktion zeigen, auf die er sich etwas einbilden könnte.
Aber merkst du, dass du immer dabei bist, was mit ihm ist? Also du sagst von Anfang an, du hast immer alles ihm recht gemacht. Und selbst jetzt, wo du alles erkannt hast, sagst du, du willst ihn nicht blockieren, weil er dann irgendwas denkt. Und die Sache ist, wo du hin musst, ist, es ist scheißegal, was er denkt. Du musst dir für dich sagen, dass du mehr verdienst als sowas. Du willst weder mit so jemandem befreundet sein, noch willst du so jemanden an deiner Seite haben. Und wenn du ihn blockierst, es ist egal, was er denkt. Und wahrscheinlich denkt er gar nichts, weil er ist krank. Das ist das, was ich ganz lange versucht habe, mir klarzumachen. Diese Menschen sind krank. Die denken nicht, dass sie traurig sind, weil sie dich verloren haben. Und sie denken auch nicht, sie wollen dich unbedingt zurückhaben. Und ihnen ist auch egal, wie es dir jetzt damit geht. Das ist hart, aber das ist auf jeden Fall so. Und er hat schon längst die nächste oder die 3 weitere, mit denen er genau diese gleichen Spiele macht.
Ja, ja. Das muss ich begreifen. Das, ja, und du hast absolut recht.
Du bist immer bei ihm. Du bist immer bei ihm. Du musst aber zu dir und du musst dich fragen, warum machst du das? Also es gibt da diesen Satz, dass der Partner einem immer Dinge spiegelt. Und die Frage ist, warum machst du das mit?
Richtig.
Also was hältst du von dir selbst, dass du denkst, dass der mit dir so umgehen kann?
Ja, genau, du hast absolut recht. Das sind so diese Gedankengänge, die ich kapieren muss, an denen ich auch immer und immer wieder arbeite. Ich muss auch zugeben, ich bin auch seit dieser Begegnung in Therapie, weil ich es einfach teilweise anders gar nicht bewältigt bekomme.
Kennst du denn diese Form der Beziehung, also dass du sozusagen dich anpasst, dass du um Liebe kämpfen musst, dass du bei jemandem bleibst, obwohl er dich schlecht behandelt? Also sind das Dinge, die jetzt dir zum ersten Mal begegnet sind oder kommt dir das schon mal bekannt vor?
Das ist tatsächlich das erste Mal. Also ich war in einer sehr langen und sehr, sehr glücklichen Beziehung, einer sehr guten Beziehung mit einem normalen Mann an meiner Seite. Und das ist das erste Mal, dass ich mit solchen Dingen konfrontiert werde.
Und also Beziehung zu Eltern? Also war die gut?
Ja, teilweise.
Teilweise, okay.
In der Therapie zum Beispiel werden da auch viele Dinge angesprochen, die das zu verstehen geben, was ich da jetzt durchgemacht habe. Ich habe eine sehr schlechte Beziehung zu meiner Mutter und hatte sie auch immer, auch als Kind. Und heute begreife ich auch, dass auch zum Beispiel meine Mutter sehr, sehr starke narzisstische Züge hat.
Aber dann hast du es ja doch schon erlebt.
Ja, aber genau richtig, aber unbewusst. Weil als Kind verstehst du das ja alles nicht. Machst das ja irgendwie mit, akzeptierst es und trägst dann irgendwie den Schaden davon. Ja.
Genau, aber diese Muster und man lernt ja sozusagen in der Kindheit Beziehung. Und das, die Beziehung, die man da erlebt, das sozusagen nimmt man ja mit fürs Leben. Man lernt sozusagen, wie Beziehung funktioniert in der Beziehung mit den Eltern. Und man glaubt, dass eine Beziehung oder eine Liebe so funktioniert, wie man es von seinen Eltern vorgelebt bekommt. Und das nimmt man als Muster ins oder unterbewusst sozusagen mit in weitere Beziehungen.
Und du meinst, dass dadurch das Verlangen aufgetaucht ist oder auftaucht, dass man so süchtig nach dieser Bestätigung war oder nach
dieser
Aufmerksamkeit.
Also einerseits, aber andererseits ist es eher so dieses, man lernt Dinge auszuhalten, man lernt sich anzupassen. Als Beispiel jemand, der eine alkoholkranke Mutter hat. Da ist es halt oft so, da erlebt man auch viel Abwertung, nicht so viel Liebe. Man lernt, man hat so einen Kontrollverlust, man versucht immer abzupassen, man stellt sich dann als Kind schon auf die ganzen Situationen ein, die passieren können, weil jemand, der trinkt, ist sehr unberechenbar. Und das führt dazu, dass man in späteren Beziehungen dass man bindungsunfähig werden kann, weil man halt nicht gelernt hat, gesunde Beziehungen zu führen, weil man halt es nicht schafft, Menschen zu vertrauen, weil man es nicht schafft, diese Kontrolle abzugeben. Und damit habe ich mich halt sehr viel damit beschäftigt, wie Menschen bindungsfähig werden und dass da die Ursprünge halt in der Kindheit sind. Ich weiß nicht, kennst du Stefanie Stahl?
Nein, das sagt mir nichts.
Die hat auch diesen Begriff das innere Kind geprägt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, das kenne ich. Mhm.
Und das ist sozusagen mehr oder weniger von ihr gekommen. Sie hat auch dieses ganz bekannte Buch, Das innere Kind in dir muss Heimat finden. Und da hat sie ganz viele Beispiele, wie die Beziehungsmuster in der Kindheit, dass das ist, womit man sich identifiziert und dann lernt. Und wenn man eine Mutter hatte, bei der man sich eben auch viel anpassen musste, dann macht man das in späteren Beziehungen auch.
Worüber ich mich selber aber wundere, ist, ich hatte ja eine sehr gesunde Beziehung sehr viele Jahre lang. Und warum nach so vielen Jahren ich dennoch in dieses Muster verfallen bin, mit jetzt einem quasi neu, mit einer neuen Begegnung.
Naja, erstmal hast du das ja nie geheilt. Und ich würde sagen, du hattest im Prinzip Glück, dass du an einen Menschen gekommen bist, der deine Muster gar nicht groß getriggert hat.
Ja,
wenn man an einen gesunden Menschen kommt, der einen auch gut behandelt, dann fallen die eigenen Muster ja nicht auf. Die fallen ja erst auf, wenn man an jemanden gerät, der sozusagen nicht das Gesunde verkörpert. So, und wenn man sich halt schlecht behandeln lässt, dann macht man das nicht, weil man sadistisch veranlagt ist, sondern weil man es gewohnt ist. Oder weil das ist, was man in irgendeiner Form kennt.
Mhm.
Und die Frage ist ja, warum hältst du so an einem Menschen fest, der ganz klar dich nicht gut behandelt?
Ja, das ist die große Frage. Was stimmt mit einem selbst nicht? Diese Frage stelle ich mir immer wieder. Und ja, ich kriege natürlich auch immer wieder zu hören, das Problem liegt nicht in mir oder an mir. Oder
ich würde das gar nicht so sagen. Ich würde nicht sagen, dass du aktiv was tust und das Problem bist, aber ich glaube schon, dass es in einem selbst liegt. Also ich glaube, es gibt Menschen, die ganz klar bei so einer Person sagen würden, was ist hier los? Also hier verpiss dich und weg.
Richtig. Und ich weiß, dass ich vor dieser Begegnung genau so war. Also eine Frau, die einfach ja ihr Ding macht, durchzieht und selbstbewusst ist. Und ich weiß nicht, was hätte passieren müssen, dass ich...
Was müsste denn passieren, dass du sagst, an der Stelle und jetzt ist wirklich vorbei, auch für dich?
Mit ihm, in Bezug auf ihn.
Was wäre für dich, wo du sagst, eine absolute Grenze, wo du sagen würdest, okay, selbst, also ich habe ja viel mitgemacht, aber hier wäre jetzt Schluss.
Ich glaube, wenn es wirklich eine Situation geben würde, wo es klipp und klar ist, dass er gerade schlecht zu mir ist, wie zum Beispiel mal angenommen, er hätte mir einfach eine reingehauen, dann wäre es wirklich vorbei gewesen.
Aber dass jemand, der kurz davor ist, mit dir zu schlafen, dir sagt, dass du nicht bleiben darfst, ist für dich nicht eine ähnlich krasse Situation?
Das ist ja das Komische an der Situation. Das ist emotional sogar noch viel, viel schlimmer. Aber ich glaube, hätte er mich geschlagen, wäre ich gegangen und hätte wirklich nie wieder zurückgeblickt. Aber in diesem Moment, dass er das getan hat, habe ich Hoffnung, er könnte sich ja ändern. Ich weiß nicht. Ich glaube, solche Dinge müssten für mich passieren, damit ich ja da ausbrechen kann.
Und du glaubst, dass er sich ändern könnte?
Also ich habe es eine Zeit lang wirklich geglaubt. Mittlerweile zweifle ich aber auch daran, weil ich gerade dieser neue Kontakt, den wir ja dann zusammen hatten, nochmal gezeigt hat, dass seine Muster sich nicht verändern. Dass sie vielleicht jetzt anders sind, als wie wir fest zusammen waren, aber das Muster hat sich dann noch nicht verändert.
Die Sache ist ja die, wir wissen nicht, ob er wirklich ein Narzisst ist oder nicht. Weder du noch ich sind Therapeuten.
Ja.
Und selbst für die ist es schwer, Menschen wirklich als Narzissten zu entlarven oder zu erkennen oder wirklich zu diagnostizieren, sag ich mal. Aber nichtsdestotrotz hat dieser Mann sehr viele narzisstische Züge und die sind krank. Das heißt, du kannst nichts machen, dass sich dieser Mensch ändert.
Ja.
Und dieser Mensch wird sich nicht ändern. Und das ist was du, glaube ich, also das, was du vermisst, ist gar nicht er, sondern das Bild, was du von ihm hast. Und egal, was er dir antut, du hast trotzdem dieses Bild von diesem tollen Anfang, von dieser Hollywood-Story, von diesem Mann. Und eigentlich sind das wahrscheinlich alles auch Projektionen, die du haben willst. Du willst dieses schöne Leben, du willst einen tollen Mann, du willst jemanden, der dich auf Händen trägt. Und das ist das, was du glaubst, was er dir gibt. Aber ich kann dir sagen, das wird er nicht sein. Niemals, zu keiner Zeit. Und für dich ist es natürlich einfacher, weiter zu hoffen, dass er sich ändert oder dass das nochmal in irgendeiner Form anders wird, als zu akzeptieren, okay, ich muss jetzt praktisch den Schmerz erleiden, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Das ist genau der gleiche Grund, warum du lieber mit ihm befreundet bist, als ihn ganz zu verlieren. Weil eigentlich willst du nicht mit ihm befreundet sein. Du versuchst, den Schmerz zu vermeiden des Verlustes.
Ja, das ist es, ja. Du bringst es auf jeden Fall auf den Punkt. So sehr ich mir das immer versucht habe einzureden, aber ja, Freundschaft ist da nicht. Das funktioniert nicht.
Du willst doch gar keine Freundschaft mit ihm. Du willst deine Sucht nach Kontakt stellen. Du willst irgendwas von ihm haben, weil er dich fasziniert, weil ihr so eine krasse Verbindung habt durch das, was er gemacht hat. Er hat dich manipuliert. Er hat dich so von ihm abhängig gemacht mit seinem ganzen Verhalten, dass du das Gefühl hast, dass du diesen Mann in deinem Leben brauchst.
Ja, genau das. Und wie breche ich aus diesem Muster heraus?
Indem du zuallererst dich mit dir beschäftigst, vor allem bei dir bleibst. Also mein Tipp, blockieren, definitiv überall, weil du merkst selbst, mit der Zeit kommst du darüber weg. Aber solange du ihm die Chance gibst, dich immer wieder auf ihn einzulassen oder dass er dich in irgendeiner Form wieder auf seine Seite manipulieren kann, solange wirst du nicht von ihm loskommen. Also du musst für dich die Entscheidung treffen, dass du das wirklich willst. Dann würde ich dir sagen, beschäftige dich mit dir und frag dich, warum du das zulässt, dass, oder warum du jemanden willst, der dich schlecht behandelt hat. Also schreib dir wirklich die Situation mal auf, die er gemacht hat. Und immer wenn du denkst, dass du ihn vermisst, dann liest du die durch. So habe ich das zum Beispiel gemacht. Ich habe alle Situationen für mich aufgeschrieben, die richtig krassen Situationen. Und immer wenn ich dachte, oh, ich will schreiben oder ach, eigentlich war doch alles schön, habe ich mir diese Liste genommen, habe mir das alles durchgelesen und habe gedacht, oh Gott, nein, was mache ich da? Weil man vergisst es, das ist ja das Problem. Wenn du dich zurückerinnerst, die fallen immer nur die schönen Momente ein.
Richtig.
Wenn man die schlechten verdrängt. Deswegen schreib dir alles auf, damit du dir immer wieder bewusst machst, was hat dieser Mensch getan? Und im nächsten Schritt überlegst du dir, was willst du eigentlich? Eigentlich willst du doch einen Mann haben, der toll ist, der
dich nicht normal ist.
Der normal ist. Ja. Genau.
Ich brauche ja noch nicht mal das Idealisieren. Ich will einfach nur, dass man mich nicht abwertet wegen irgendwelchen Dingen oder.
Okay, das willst du nicht. Aber warum hältst du dann genau an so einem Mann fest? Das ist ja genau das Falsche. Dann geh auf die Suche nach jemandem, der das tut, aber halte nicht an jemand fest, der dich nicht gut behandelt und der dich auch in Zukunft niemals gut behandeln wird. Nicht, weil du der Grund bist, sondern weil er der Grund ist, weil er es gar nicht kann. Du versuchst, einen Menschen zu verändern oder du hoffst auf eine Veränderung, obwohl diese Veränderung niemals eintreten kann.
Ja, weil ich es mir wahrscheinlich so sehr wünsche,
Aber ist es wirklich mit ihm oder wünschst du dir an sich einfach jemand? Also die Frage ist ja, wenn du jemand anderes kennenlernen würdest, der dich aber gut behandelt, würdest du dann immer noch mit ihm befreundet sein wollen oder mit ihm weiter Kontakt haben wollen?
Ich glaube nicht, nein. Nee.
Genau, also du weißt eigentlich, dass du ihn gar nicht willst. Du willst nur das Bild, was du mit ihm hast und was du dir für die Zukunft ausgemalt hast. Aber er ist die falsche Person in deinem Bild. Das ist das Problem.
Ja, auch da hast du recht. Und du bist auch nicht die Erste, die mir das sagt.
Aber das Problem ist, dass man dass andere einem das immer sagen können. Man muss es aber selbst irgendwie fühlen. Und ich weiß, dass das total schwer ist. Und du wirst auch nicht von heute auf morgen sagen können, ich will diese Person nicht mehr. Weil ich kann dir sagen, selbst jetzt nach einem Jahr habe ich noch immer diese Gedanken an das, was mir passiert ist. Und
also ich hätte diese Situation auch von jemand anderem nicht nachvollziehen können, hätte ich sie selbst nicht jetzt erlebt.
Ja, weil es objektiv nicht zu verstehen ist. Es ist genau. Nicht zu verstehen, wie du bei jemandem bleiben kannst, der solche Sachen abzieht. Das versteht kein Mensch. Und das verstehst du selbst auch nicht. Das ist ja genau das Problem. Aber deswegen, es geht hier nicht darum, dass du das mit deinem Verstand lösen kannst. Und das wirst du auch nicht können. Das heißt, der Verstand muss zwar die Entscheidung treffen, hey, das ist nicht, wie ich mich behandeln lassen möchte. Das ist das eine. Und dann musst du halt was tun. Natürlich wird dein Herz immer sagen, nein, blockier nicht, weil vielleicht kommt ja doch noch eine Nachricht und vielleicht wird ja alles gut. Du musst halt irgendwie an den Punkt kommen, dass du verstehst, es wird nicht gut. Und selbst wenn er sich meldet, wird es nicht gut. Und das Einzige, was du tun kannst, ist Kontakt komplett abbrechen und blockieren auf allen Wegen und dich dann um dich kümmern und sagen, okay, es tut jetzt weh, aber es würde dir ja auch nicht gut gehen, wenn es weiterlaufen würde. Weil er würde ja immer wieder dich abwerten. Er würde immer wieder dir ein schlechtes Gefühl geben. Das heißt, du wirst mit diesem Mann niemals glücklich werden.
Irgendwie, ich weiß das auch. Ich weiß das ja auch wirklich. Und wie du ja schon sagst, ich glaube tatsächlich, das Einzige, was ich vor meinem inneren Auge noch sehe, ist einfach die schöne Zeit, die ich mir zurückwünsche, quasi. Und blende eben das Schlechte aus.
Genau, aber das ist halt die Frage, um welchen Preis. Genau. Also welchen Preis hat die schöne Zeit und welchen Preis willst du zahlen? Weil letztlich ist es ja bei einem Drogensüchtigen genauso, der sagt, ja, aber die Zeit, wenn ich high bin, ist schön.
Genau.
Das ist ja der einzige Grund, warum man immer wieder zu den Drogen greift. Die wissen auch, dass Drogen nicht gut sind. Richtig. Aber sie sagen, ja, aber der Moment, wie es mir geht, wenn ich auf dieser Droge bin, der ist schön und dafür nehmen sie alles andere in Kauf. Die Frage ist aber, was willst du für dein Leben?
Richtig.
Stell dir vor, es geht um deine Kinder. Stell dir vor, deine Kinder würden sowas mit sich machen lassen. Was würdest du ihnen sagen? Was würdest du ihnen vorleben wollen? Nein, so lässt man sich nicht behandeln. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die wahrscheinlich froh wären, wenn sie so eine erfolgreiche Frau an ihrer Seite hätten. Und was machst du? Du nimmst dir einen, der das null zu schätzen weiß.
Richtig. Und da sind wir auch an einem Punkt, wo ich mich manchmal oder sehr oft selber über mich selbst ärgere, dass ich das zulasse.
Aber das darfst du nicht. Da musst du mit dir Selbstverständnis haben. Und das ist das, was ich meine. Du bist im Prinzip eine Süchtige.
Ja.
So könnte man sagen. Also das ist nichts, du kannst das nicht rational erklären. Und deswegen darfst du dir auch keine Vorwürfe machen. Das, was dir passiert, passiert da draußen so vielen anderen. Und es ist auch mir passiert. Und ich habe auch immer gedacht, hey, ich bin doch kein dummer Mensch. Warum lasse ich das mit mir machen? Aber du bist auch kein dummer Mensch und du machst das nicht, weil du es willst, sondern weil da so viele Hormone, Prozesse, Beziehungsmuster, Erlebnisse in deinem Leben mit dazu beitragen, dass du im Grunde gar nicht wirklich was dafür kannst. Was du aber machen kannst, ist eine Entscheidung treffen. Du kannst sagen, hey, nein, bisher habe ich so gehandelt und ja, das war total schlimm, aber an sich will ich das nicht. Und selbst wenn ich es nicht direkt schaffe, dann werde ich aber alles tun, um daran was zu ändern.
Richtig.
Und ich weiß auch, wie es ist. Und ich war schon so oft an dem Punkt und dann war irgendwie, keine Ahnung, 3 Wochen Funkstelle, ich wurde 3 Wochen ignoriert. Ich war gerade auf dem Weg, wo ich dachte, ja, okay, jetzt wird es wieder besser. Dann kam die Person zurück und sofort war alles hin. Plötzlich war alles wieder gut und es lief 3 Wochen wunderschön und ich dachte, ja, jetzt wird endlich alles toll und alles super.
Ja, genau.
Und ja, ich kann dir sagen, so war es nicht. Es wird sich immer wiederholen. Und manchmal, und ich habe dann auch irgendwann mir lauter Vorwürfe gemacht, aber dann dachte ich, naja gut, vielleicht habe ich das einfach nochmal gebraucht. Bei mir war es dann eine Runde leider zu viel, die ich gedreht habe in diesem Kreislauf, aber sei nicht hart zu dir selbst, weil du kannst nichts direkt dafür. Ja, weil wir wissen beide, rational würdest du sagen, du machst das nicht. Schlimm wäre, wenn du mir rational sagen würdest, nein, dieser Mann ist trotzdem toll und ich will mit dem zusammen sein.
Nee, das weiß das ich, dass dumm. Es nicht so ist. Das kann nicht richtig sein. Und
genau.
Ich weiß nicht, ob du es verstehen oder nachvollziehen kannst, die Tatsache, wie ich ja eben erzählt habe, dass ich ihn quasi jetzt wieder gesagt habe, so lass mich in Ruhe, er aber null reagiert und mich diese Nullreaktion jetzt seit Wochen so beschäftigen, das ist so das, wo ich denke, warum kann ich nicht aus diesem Muster ausbrechen? Warum ist es mir so wichtig jetzt, was er jetzt denkt darüber?
Weil du die Kontrolle verlierst. Du hast keine Kontrolle mehr. In dem Moment, wo er sich meldet und wo du ihn ignorierst, hast du die Kontrolle. Und jetzt bist du die Letzte gewesen, die geschrieben hat. Und jetzt liegt die Kontrolle bei ihm. Das macht es dir so unglaublich schwer. Als er dich schlecht behandelt hat, hattest du die Möglichkeit zu sagen, ich gehe. Und jetzt fühlt es sich für dich so an, als wäre er derjenige, der gegangen ist. Und jetzt denkst du wieder, oh Mann, vielleicht habe ich was falsch gemacht, hätte ich was anderes schreiben sollen und wäre ich nicht so hart gewesen, dann wäre er vielleicht doch geblieben und hätte ich damals in dem Bett nicht gesagt, hier, was ist das eigentlich für dich? Dann wäre vielleicht alles anders gekommen. Vielleicht hätte er mich danach bei sich gelassen.
Ja.
Hätte, 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 hätte. Aber in Wirklichkeit, es ist, wie es ist. Und wie es ist, ist, er behandelt dich nicht gut. Er scheint kein ernsthaftes Interesse zu dir zu haben oder an dir zu haben. Und das liegt nicht an dir, sondern das liegt an ihm. Er ist krank. Zumindest verhält er sich krank. Und auch wenn er nicht krank ist, verhält er sich wie ein Arschloch. Und ein Arschloch ist nicht das, was du in deinem Leben haben willst. Und das ist auch so ein Problem. Man ist immer bei dem anderen. Man versucht, den anderen zu erklären. Ja, aber der andere hat narzisstische Züge. Er hat das, er hat das, er hat das. Es ist egal, was er hat. Die Frage ist, was hast du und was willst du für dich
und
in deinem Leben? Nicht das. Und darfst dir nicht sagen, du bist dumm, sondern hab Verständnis für dich. Es ist völlig normal und völlig klar, dass du leidest und dass du traurig bist. Ich meine, immerhin war das für dich einerseits eine wunderschöne Erfahrung und andererseits auch eine total krass traumatisch-emotionale Erfahrung. Und darüber darf man auch einfach mal traurig sein. Aber dann sei traurig, dass du das erlebt hast und nicht, dass du diesen Mann nicht mehr bei dir hast.
Richtig. Ja, und du sagst es, die Kontrolle. Ich habe sie abgegeben und komme wahrscheinlich jetzt gerade nicht klar damit.
Und eigentlich müsstest du dich freuen, dass er nicht mehr darauf antwortet. Eigentlich müsstest du dankbar sein, dass dieser Mensch jetzt einfach weg ist. Dass du jetzt wieder die Chance hast, jemanden anderes zu finden, der dich wirklich will, der dich wertschätzt, der dich gut behandelt. Dass du diesen Menschen nicht mehr hast. Soll er doch eine andere Frau abwerten? Soll er doch woanders hingehen und es mit irgendeiner anderen versuchen? Viel Spaß. Die Arme tut mir jetzt schon leid, die ja, ihn als absolut. Nächstes ertragen muss. So ist es doch.
Ja, genau richtig. Es hat mir echt unheimlich geholfen, heute wieder darüber zu reden.
Das freut mich.
Und ja, du hast auch gewisse Dinge und Punkte angesprochen, worüber man sich nochmal Gedanken machen muss und sollte.
Wie gesagt, warte nicht darauf, dass du eine emotional richtige Entscheidung treffen kannst, weil das ist schwer. Du musst rational die Entscheidung treffen und sagen, nee, mit mir nicht. Und ja, die Zeit war schön, aber sie wird nie so schön sein, wie du sie gerne hättest.
Darf ich dir noch eine Frage stellen? Entschuldigung, dass ich
dich unterbreche. Immer, immer.
In deinen Podcasts hört man ja auch, dass du Ähnliches mitgemacht hast. Und für mich stellt sich die Frage, hast du auch Schwierigkeiten gehabt danach mit deinen Begegnungen?
Auf jeden Fall.
In Bezug auf Vertrauen aufbauen und sich öffnen oder ja, unbeschwert da dran gehen. Also zum Beispiel, mir fällt es unheimlich schwer. Und ich hatte jetzt klar auch nach ihm neue Begegnungen, bin da aber so vorsichtig dran gegangen. Und ich habe so ein bisschen die Panik davor, dass ich mir jetzt dadurch so viel kaputt machen könnte. Wie schätzt du das ein? Also wie war das bei dir?
Also natürlich hat mir das in irgendeiner Form geholfen, bestimmte Dinge sofort zu erkennen. Also ich habe mir danach, als es dann irgendwie gut war, mir vorgenommen, dass ich nie wieder an so einen Menschen gerate. Und ich habe dann direkt, wenn es dann um neue Dates oder neue Kontaktaufnahmen ging, relativ schnell in den Nachrichten schon gemerkt, wenn irgendwas komisch war. Kann sein, dass ich da mit manchen Menschen Unrecht getan habe, indem ich sie dann vorverurteilt habe, weil ich durch meine Erfahrung zu viel reininterpretiert habe. Und es ist schon so, dass mich das so stark geprägt hat, dass ich natürlich total misstrauisch am Anfang bin. Und dass es mir unglaublich schwerfällt, zu vertrauen. Aber was da halt hilft, ist, ganz offen darüber zu reden. Also ich habe heute eine neue Beziehung und das war von Anfang an so, dass ich immer wieder gesagt habe, wie geht's mir gerade damit? Ich habe mich erklärt, ich habe gesagt oder ich habe ganz viel über diese Beziehung gesprochen, was das mit mir gemacht hat und dass ich da einfach relativ viel Vertrauensvorschuss brauche und sehr viel Bestätigung, damit ich einfach lernen kann, das Vertrauen wieder aufzubauen. Und das hat dann auch echt gut geklappt, aber es muss halt irgendwie offen drüber reden.
Das heißt, du hast deinen Gegenüber nicht damit erschrocken?
Auf keinen Fall. Ich meine, natürlich habe ich jetzt nicht in den ersten Nachrichten geschrieben, hier so und so, dass es passiert. Aber ich habe schon relativ schnell gesagt, so hier, die letzte Erfahrung war nicht so cool. Und dass ich da schon sehr viel Schlechtes erlebt habe und dass ich deshalb einfach eine Weile brauche, bis ich mich vollständig öffnen kann. Und wenn du an den richtigen Menschen gerätst, dann ist das in der Regel auch kein Problem. Weil dann geht der andere ja darauf ein und ja.
Ja, genau.
Aber
ja,
natürlich ist es so, dass man erstmal misstrauisch ist, definitiv.
Ja, das ist es halt, ne? Dass ich bin, eigentlich bin ich dankbar darüber. Ich bin recht vorsichtig oder vorsichtiger. Und wie du ja auch gerade sagtest, in vielen Nachrichten, die man dann hin und her schreibt, erkennt man auch schon Muster, die sich dann wiederholen.
Und wenn dir wieder mal jemand nach 2 Wochen sagt, dass er verliebt in dich ist, dann müssen alle Alarmglocken angehen. Und dann solltest du sagen, okay, nein, nicht nochmal, danke schön, ich gehe.
Ja, richtig. Ja, und das kann ich tatsächlich. Also das in Bezug auf ihn, also auf Ben, könnte ich das natürlich nicht so einfach. Aber mit jeder neuen Begegnung fällt mir das natürlich unheimlich leicht, schnell zu sagen, so, ich glaube, das hier funktioniert für mich nicht. Ich lasse mich ja gar nicht mehr so darauf, ja, ich lasse mich halt auch nicht mehr so schnell darauf ein. Nur meine Sorge war halt, ob ich mir nicht dadurch einfach so viel versaue. Aber du sagtest ja auch gerade, wenn der Richtige oder die Richtige, was auch immer.
Stell dir doch mal andersrum vor. Stell dir vor, du lernst einen tollen Mann kennen. So, und der erzählt dir, du, ich hatte in der letzten Beziehung da so ein paar schlimme Erlebnisse und irgendwie fällt es mir gerade schwer, mich zu öffnen. Aber hey, ich rede mit dir darüber und ich gebe mir Mühe und lass es uns einfach langsam angehen. Aber du merkst, dass dieser Mensch trotzdem total Interesse an dir hat. Würdest du dann denken, okay, nee, mache ich nicht?
Nö.
Genau. Und warum sollte es andersrum so sein?
Ja.
Du bist jetzt nicht die krankhaft Eifersüchtige, die ihren zukünftigen Partner in irgendeiner Form kontrolliert. Nein, du sagst einfach, du, pass auf, ich hatte da eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Da sind viele unschöne Dinge passiert. Und das hat mich emotional auch ziemlich mitgenommen. Und deswegen möchte ich an die nächste Sache einfach ein bisschen entspannter und langsamer rangehen. Und wenn dann, warum sollte dann jemand sagen, nö?
Ja.
Finde ich doof. Also eigentlich ist das ja was Gesundes, zu sagen, hey, ich möchte, dass sich sowas nicht nochmal wiederholt. Und eigentlich ist es ja auch in irgendeiner Form gut, weil jetzt weißt du ja, worauf du achten musst, dass dir sowas erst gar nicht mehr passiert.
Ja, also klar, bin ich absolut bei dir. Die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, hat mich sehr, sehr, sehr vieles gelehrt, wofür ich dankbar bin, sehr dankbar. Und ein kleines bisschen glaube ich auch, dass es hätte passieren müssen. Dass es genau richtig war, vielleicht, dass es auch so schnell passiert.
Und du kannst froh sein, dass das so schnell passiert. Also bei mir hat sich das Ganze ein Jahr hingezogen. Das heißt, ich habe ein Jahr da gesessen und gelitten. Und nach dem ein Jahr, als es dann endgültig vorbei war, war es auch nicht gut. Also ich hatte dann immer noch damit zu kämpfen. Und allein mit der Tatsache, okay, ich vermisse da einen Menschen, der mich behandelt hat wie den letzten Dreck und war noch traurig darüber, dass dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist. Also heute rückblickend, ja, kann ich das überhaupt nicht mehr wirklich verstehen, wie ich das machen konnte.
Aber du hast diese Person auch stark vermisst, richtig?
Natürlich. Und das trotzdem, was dann alles Schlimmes passiert ist. Also, und ich glaube auch, oder ich habe auch ganz viel gelesen, dass Liebeskummer nach diesen krass toxischen oder narzisstischen Beziehungen noch so viel schlimmer ist als normaler Liebeskummer, weil du, ja, die schreiben davon, dass man im Prinzip ja emotional missbraucht wurde. Also durch dieses ganze manipulative Verhalten, durch dieses, heute bist du der tollste Mensch der Welt, morgen nicht, dass diese ganzen Abwertungen, ja, das ist ja schon, ja, emotionaler Missbrauch auf jeden Fall. Und man trauert danach ja nicht nur um den Menschen, sondern eigentlich trauerst du ja auch ein bisschen um dich selbst. Das sagst du ja die ganze Zeit. Warum habe ich das gemacht? Was stimmt mit mir nicht? Was bin ich für ein Mensch? Warum lasse ich das mit mir machen? Das heißt, du wertest dich ja selbst noch zusätzlich ab.
Richtig. Und gelesen habe ich zum Beispiel auch, dass das ja, wie du ja eben auch schon kurz erwähntest, mit der Drogensucht, das kann man vergleichen mit einer Drogensucht, dieser Liebesentzug, auf dem man dann ja dann ist.
Genau, man ist in dieser Beziehung ständig in diesem, es geht auf und ab, sind tolle Momente, dann bist du auf einem High, dann wirst du abgewertet, du rutschst nach ganz unten, es geht wieder hoch und durch dieses Auf und Ab wird man abhängig. Genau,
richtig,
das ist es.
Richtig. Und glaub mir, ich habe, nachdem ich gegangen bin aus seiner Wohnung, sehr, sehr gelitten. Also sehr extrem gelitten. Konnte auch tagelang nichts essen und trinken. Also es war nicht schön. Das hat sich wirklich wie ein, ich habe mich wirklich gefühlt wie ein Junkie auf Drogenentzug.
Und es würde immer so weitergehen. Immer. Du wirst dich immer wieder so fühlen. Es wird nie anders werden. Jedes Mal, wenn du zu ihm zurückgehst, wirst du wieder an diesem Punkt kommen. Also lieber einmal durch den Schmerz durch und sagen nein und danach dann frei sein und offen zu sein für das Richtige sozusagen.
Ja, und wahrscheinlich, wenn ich ihn nicht endlich mal loslasse, werde ich immer wieder diesen Schmerz fühlen, auch wenn ich keinen Kontakt habe.
Ja, und du bist in der Warteposition. Weil die letzte Nachricht von dir war, insgeheim hoffst du die ganze Zeit, dass er sich doch wieder meldet. Wenn du aber ihn jetzt blockierst, dann hast du die Kontrolle, weil dann kann er sich nicht melden. Und blockieren auch in deinem E-Mail-Postfach. Auch das geht. Weil dann hast du die Kontrolle. Dann kannst du sagen, okay, ich höre nichts von ihm, weil ich nichts von ihm hören will.
Ja, das muss ich tun.
Und wenn du es heute noch nicht schaffst, dann ist es auch okay. Dann sei nicht so hart mit dir. Aber überleg dir jeden Tag weitere Gründe, warum du es unbedingt tun musst. Und ganz ehrlich, wenn er jetzt doch der Richtige wäre, was man ja sich dann immer noch einredet, er weiß ja, wo du wohnst.
Ja.
Also selbst froh, wenn er nicht vor deiner Tür steht, einfach so, weil das hatte ich dann, dass immer wieder ich zu Hause vor der Haustür abgefangen wurde, wenn ich dann die Person blockiert habe. Das war wirklich keine schöne Erfahrung. Deswegen sei froh, wenn er gar nicht kommt. Aber wenn es aus irgendeinem Grund doch so sein sollte, dass er den größten Fehler seines Lebens gemacht hätte, dann würde er einen Weg finden, dich zu kontaktieren.
Ja, ich hoffe nicht.
Deswegen verhinder du das. Mach das. Du, mit diesen Personen muss man rigoros den Kontakt abbrechen, sonst bist du immer wieder in diesem Strudel drin und das willst du nicht.
Ja, nein, das will ich nicht.
Und mach das mit der Liste. Und jedes Mal, wenn du wieder denkst, ich vermisse diesen Menschen jetzt, lest dir durch, was dieser Mensch alles mit dir gemacht hat. Und wenn du das Gefühl hast, ihm zu schreiben, dann schreib in deine Notizen-App vom Handy. Schreib alles auf, was du ihm gerne schreiben würdest. Das hat mir zum Beispiel geholfen. Ich habe immer, wenn ich gedacht habe, jetzt würde ich gerne schreiben, damit ich dann wirklich das geschrieben habe. Ich habe mir immer gesagt, naja, ich kann es ja morgen noch abschicken. Hauptsache, ich habe es jetzt mal aufgeschrieben. Und so gehen die Gedanken halt aus deinem Kopf raus. Und dann hast du zumindest das Gefühl, dass du es aufgeschrieben hast.
Ja, das mache ich auch schon ganz viel, ganz intensiv, damit ich nicht in dieses Muster verfalle und ihm schreibe.
Und ich habe zum Beispiel auch Tagebuch geschrieben. Also ich habe wirklich immer aufgeschrieben, was passiert ist, wie ich mich damit gefühlt habe. Und wenn ich das heute lese, also was ich da habe mit mir machen lassen, was mir gesagt wurde, und ich war nicht mal sauer und habe einfach nur gedacht, ja, vielleicht hat der andere recht. Also das war wirklich, wirklich krass. Und deswegen weiß ich, wie schwer das ist, sich aus so einer Beziehung zu lösen. Aber du musst dich davon lösen. Und du darfst nicht erwarten, dass das jetzt morgen passiert. Aber jeder Tag, den du in dich selbst investierst und dich um dich kümmerst und versuchst zu verstehen, warum du dich auf so eine Beziehung einlässt, dann wird es auch besser, jeden Tag.
Ja, das ist ich bin da auch voll bei dir. Die einzige, auch gesunde Lösung.
Ich meine, frag dich doch mal, was würde denn passieren, wenn du ihm jetzt schreiben würdest, ich vermisse dich? Spiel das mal weiter. Was würde passieren? Vielleicht.
Die Tatsache, dass ich das nicht schreiben würde, also ich würde das wirklich nicht schreiben, obwohl ich es gerne,
also aber stell dir mal vor, du würdest das machen. Aber stell dir mal vor, du würdest das machen. Spielen wir es mal durch. Was würde denn passieren? Er hat zwei Möglichkeiten zu antworten. Entweder würde er sagen, ja, du bist ja schuld, du hast das ja alles beendet. Das wäre die eine Variante.
Genau.
Oder würde sagen, ja, ich dich ja schon auch. Und dann würde es wieder losgehen, ihr würdet schreiben, du würdest dich wieder gut fühlen. Vielleicht würdet ihr euch treffen, es wäre wieder total schön. So. Und dann, irgendwann kommt der Punkt, wo er dich abwertet, wo er dich wieder ignoriert, wo du dich wieder schlecht fühlst. Und dann bist du wieder an dem Punkt. Und so würde es immer weitergehen.
Ja, genau das ist es. Und beide Optionen sind nicht gut. Die Option, dass er darauf eingeht, ist nicht gut. Und die Option, dass er sagt, ja, ist mir scheißegal. Du wolltest
nee, du
das
gibst
alles
ihm dann wieder die Möglichkeit, dich weiter abzuwerten. Genau.
Und beides wäre für mich nicht gesund. Definitiv nicht. Ich gehe mit beidem nicht zurecht.
Und die stärkste Version, die du machen kannst, ist, hey, ich bin eine tolle Frau, ich verdiene sowas nicht, ich bin mehr wert als das, das ist nicht das, was ich für mein Leben möchte. Was mir zum Beispiel auch geholfen hat, ich habe mich immer gefragt, okay, wenn ich jetzt die Wahl hätte, mir irgendwie bei einer Fee oder so was zu wünschen, würde ich mir wirklich wünschen, dass dieser Mensch für mein ganzes Leben lang an meiner Seite bleibt. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, nein, dann doch nicht. Weißt du, weil wenn ich jetzt, man wünscht sich ja so, dass dieser Mensch wieder da ist. Und dann habe ich mich immer gefragt, okay, wenn ich jetzt wirklich einen Wunsch frei hätte und dieser Mensch wäre jetzt für immer an meiner Seite und würde mich nie verlassen. Aber er wäre genau so, wie er ist, weil ändern tut er sich ja nicht.
Wie schlimm.
Und dann dachte ich, oh Gott, nein, dann will ich lieber warten und jemanden treffen, mit dem ich wirklich glücklich bin.
Ich habe tatsächlich eine Zeit lang, also als ich mich sehr viel mit dem Narzissmus beschäftigt habe, habe ich tatsächlich ja auch geglaubt, ich könnte vielleicht auf Dauer damit zurechtkommen, wenn ich nur wüsste, wie ich damit umzugehen habe. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das ist so schlimm, dass ich kenne das. Ich muss mich nur ändern. Wenn ich doch das besser ertragen könnte, wenn ich doch besser mit der Distanz umgehen könnte, dann wäre doch alles gut. Nein, wär's nicht, weil ich wäre nicht glücklich, weil
ich wär
du
nicht
bist
ich.
Das nicht.
Ja.
Du wärst nicht du, du wärst nicht glücklich. Und warum willst du dich denn anpassen? Glaubst du, er ist der einzige Mensch auf der Welt, mit dem du glücklich werden kannst?
Eine Zeit lang habe ich das geglaubt, ja. Aber
Kann ja aber allein schon deshalb nicht sein, weil du ja vorher 16 Jahre mit einem anderen glücklich warst. Also,
ja.
Ne, also kann ja schon mal gar nicht sein. Und dann vergessen wir ja immer noch, mit ihm wärst du ja nicht glücklich. Das ist es ja.
Ja. Zumindest nicht auf die Art, auf die ich es mir wünsche.
Genau, sondern auf die, die er sich wünscht. Und dann bist du wieder bei ihm. Aber du musst dir klar machen, was du willst. Was sind deine Bedürfnisse? Wie stellst du dir Beziehungen vor? Und wenn du das machst, dann wirst du feststellen, dass er zu keinem Punkt zu dir passt.
Ja.
Du kannst dich auch mal fragen, was an ihm findest du denn wirklich toll? Also was an ihm ist es denn, was dich so krass fasziniert?
Ja, das kann ich ganz genau beantworten sogar, dass er recht groß ist, klug.
Mhm. Passt auf 40-50% der Menschheit, dass es einen Mann gibt, der groß ist. Okay, weiter.
Klug.
Okay, gibt auch viele kluge Männer.
Leidenschaftlich.
Okay, gibt es vielleicht ein paar weniger, aber die gibt es auch.
Ja, das sind eigentlich die drei wichtigsten Punkte. Was
aber was,
persönlich
was hat er denn? Aber was hat denn nur er? Weil das, was du genannt hast, sind Dinge, die ja jeder andere auch hat.
Das kann
Warum
ich,
dann er?
Das kann ich gar nicht definieren.
Aber vielleicht erklärt das ja, dass es dir gar nicht um ihn geht.
Ja, du hast recht. Hm. Ja, wie paradox, oder? Dass man sich das so einbildet, dass es nur er sein kann.
Du hättest gerne diese Dinge und du presst ihn in diese Dinge rein. Und ja, vielleicht ist er leidenschaftlich und vielleicht ist er klug und vielleicht ist er auch groß. Aber dann frag dich mal, was dir wirklich wichtig ist in einer Beziehung und was er davon wirklich erfüllt.
Ja, das erfüllt er nicht. Was mir in einer Beziehung wichtig ist, sind die Dinge, die er nicht erfüllen kann, wie Empathie und Mitgefühl und
genau.
Loyalität, Vertrauen. Ja, das sind die Dinge, die er auch nie erfüllt. Die hat er auch nie erfüllt. Auch in der Begegnung, die wir hatten, hat er sie nicht erfüllt. Er hat sie eine Zeit lang vorgespielt, aber es war gespielt.
Genau. Wie geht's dir jetzt so damit?
Ich muss zugeben, gut. Es fühlt sich fast wie eine Therapiestunde an. und nach einer Therapiestunde geht es mir auch immer sehr gut. Es hat sich sehr gut angefühlt, heute darüber zu reden und auch mit jemandem zu reden, der das Problem kennt, weil es doch gerade mit Freunden manchmal schwierig ist, das zum Ausdruck zu bringen, was man denn da gerade fühlt. Und man merkt dann auch oft, dass das Verständnis nicht 100% da ist. Deswegen habe ich mich heute sehr wohl mit dir gefühlt, ja.
Das freut mich. Ich glaube, dass es auch total gut ist, wenn andere das hören, dass die einfach verstehen, dass sie auch okay sind und nicht, dass sie das Problem sind, sondern eben der andere.
Ja, da sagst du definitiv etwas Richtiges. Und ich würde auch tatsächlich jedem raten, der in dieser Situation steckt oder gesteckt hat, dass er darüber redet, dass er sich Hilfe sucht und auch schreibt. Ich habe auch, du sagtest eben, mach das in deinen Notizen. Du glaubst gar nicht, wie viel ich geschrieben habe, wie viele Briefe ich auch an ihn quasi geschrieben habe und diese natürlich nie geschickt habe. Das hilft unheimlich, auch zwischendurch, wo ich in Momenten war, wo ich dachte, es hat doch jetzt alles nichts gebracht. Doch, es hat es. Und wenn ich das Bedürfnis wieder habe, dass es mir nicht gut geht wegen ihm, dann suche ich mir wieder Hilfe. Und in diesem Fall habe ich dich entdeckt zum Beispiel und habe dich angeschrieben und gehofft, einfach nochmal darüber reden zu können. Und das ist das, was einen, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, aber zumindest mich, immer einen kleinen Schritt nach vorne bringen.
Auf jeden Fall. Das ist das, was ich meine. Das ist ein Prozess.
Genau.
Du kannst nicht sagen, ich lasse jetzt los und morgen hast du losgelassen.
Genau.
Aber all das, was du gerade beschreibst und tust, das sind ja alle Schritte auf dem Weg dahin. Und allem voran steht die Entscheidung, loslassen zu wollen.
Genau.
Und in dem Moment, wo du für dich entscheidest, ich blockiere jetzt alles, ich lasse nicht zu, dass er sich meldet, in dem Moment hast du zwar noch nicht losgelassen, aber du hast dich entschieden, dass du es tun willst.
Ja, das ist der Prozess, der Verarbeitung. Ja.
Auf jeden Fall. Und der gehört dazu. weil du hast ja auch was wirklich Schlimmes erlebt, das muss man mal so sagen.
Ja, und mir ist auch mittlerweile bewusst, dass es nicht, ich habe mich zum Beispiel eine Zeit lang gefragt, wie lange hält denn dieses blöde Gefühl denn noch an? Das ist schon so lange her quasi, warum kann es nicht einfach in mir aufhören? Aber ich glaube, da ist jeder unterschiedlich. Und das habe ich mittlerweile.
Und solange deine Gedanken immer bei ihm sind, kann es gar nicht aufhören. Das ist es ja. Solange du dich fragst, was denkt er, was macht er, wie wäre das, solange deine Gedanken immer wieder um ihn kreisen, kann es gar nicht aufhören.
Genau. Und das ist auch ein Prozess, den man selbst erkennen muss. Auch wenn es dann länger dauert, ne? Wie deine Worte von vorhin, wo du mir Mut machst und Dinge sagst, wie blockiere ihn. Das ist für mich wieder ein kleiner Schritt nach vorne und ich denke jetzt wieder darüber nach, den richtigen Schritt zu tun. Und ich glaube, wenn ich nicht darüber reden würde, würde das Ganze noch viel, viel länger dauern.
Auf jeden
Fall.
Deswegen
hilft es mir unheimlich, mich an sowas zu wenden. Bis jetzt haben das alles meine Freunde und meine Familie ertragen müssen. Und in diesem Schritt habe ich tatsächlich versucht, auch meine andere Sichtweise zu hören. Deswegen habe ich mich auch an dich gewendet und ich bin sehr froh darüber. Und
das freut mich sehr. Also wenn ich dir irgendwie helfen konnte oder ich meine, das Gute ist, du kannst ja die Folge immer wieder anhören.
Ja, richtig.
Und immer wieder immer anhören, was da so gesagt wurde.
Genau, sich immer wieder vor Augen führen, aha, du hast da aus deiner Seele gesprochen und hörst dir nochmal an, weil das war richtig und wichtig, ne?
Genau, auf jeden Fall.
Ja, doch. Ja, ein gutes Gefühl.
Das ist doch schön, wenn die Folge damit endet.
Ja, ich danke dir.
Ich danke dir und ich bin wirklich unglaublich froh und dankbar, dass es Menschen gibt wie du, die den Mut haben, darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass viele sich immer ein bisschen schämen oder darüber gar nicht reden wollen. Und aber ich finde es so wichtig. Ich finde es so wichtig, dass Menschen sehen, dass sie damit nicht alleine sind. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deinen Mut heute.
Ich danke dir. Habe ich gern gemacht.
Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe sehr, dass du dich jetzt vielleicht ein klein wenig besser fühlst. Solltest du noch Lust auf einen Austausch mit mir und anderen haben, besuche mich doch gerne auf Instagram. Möchtest du selbst Teil dieses Podcasts sein und mir deine Geschichte erzählen oder einfach nur einen Themenwunsch äußern, dann schick mir gerne eine Mail an podcast@wennliebewehtut.de. Alle Infos hierzu findest du auch nochmal in den Shownotes. Und hey, vergiss nicht, du bist nicht allein mit dem, was du fühlst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.